Die Predigt ist überschrieben heute mit einer Überschrift. Ich hoffe, ihr haltet nicht gleich die Luft an. Unser Leben ist ein Fest. Ist das so? Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere von euch denkt, jetzt halte aber du mal die Luft an. Macht der eine oder andere denken. Wenn ich morgens früh um 6 Uhr aufstehen muss, dann ist mein Leben sicherlich kein Fest. Oder na hör mal, was redest du denn da? Mir ist absolut gerade nicht zum Feiern zumute. Das Leben spielt mir gerade übel mit. Und dann folgen die Erläuterungen, was denn so bei dem einen oder anderen gerade so abgeht. Und die allgemeine Situation, Putin, Gas, Öl, Inflation, da sollen wir ein Fest feiern? Ich lese uns mal den Predigttext vor, wo Jesus an einem Fest teilgenommen hat. Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei. Und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende ging, sagte seine Mutter zu ihm, du, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Hause standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz so vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Und dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, dann folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Die meisten von euch können sich sicherlich an ihre Hochzeit noch erinnern. Als Jutta und ich geheiratet haben, da hatten wir 40 Hochzeitsgäste, so in etwa. Das fanden wir damals schon ziemlich viel. Jedoch gegen so manche Hochzeit heute war unsere Hochzeit eine mickrige kleine Veranstaltung. 100 Personen sind heute allgemein üblich. Ich habe ja lange Zeit in Duisburg-Hamborn gewohnt, in der Nähe des Hamborner Bahnhofs. Ein wunderschönes Gebäude aus der Jugendstilzeit. Ein Zug hält das schon ewig und 3 Tage nicht mehr. Aber man kann in dem Bahnhof Hochzeiten feiern. Und diese Hochzeiten sind da nicht klein. Die Bahnhofshalle ist riesig. Also eine richtig coole Event-Location, wie man so sagt. Und dann ging da auch oft die Post ab. Man hat es bis zu uns nach Hause gehört. Vielleicht wie damals in Kana. Mehr oder weniger waren alle ja eingeladen. Die große Familien, die Nachbarn aus dem Umkreis, alte Freundinnen und neue Freunde des Brautpaares, die Arbeitskollegen, sogar die Bürogemeinschaft der Mutter und der gesammelte Chor des Vaters sind dabei und die kirchlichen Würdenträger und der Bürgermeister und 500 Gäste. Ein rauschendes Fest. Der Raum ist festlich geschmückt. Und die Kleidung der eingeladenen Leute, die ist aufeinander abgesprochen, alles in einer Farbe vielleicht oder man hat sich auf lang oder kurz geeinigt, weiß ich. Und die Friseure haben wahre Wunderwerke verbracht und es gibt Essen und Trinken, die Fülle. Und die Hochzeitstorte ist gigantisch. In einer langen Reihe wird mit dem Brautpaar nacheinander angestoßen. Es wird gelacht und getanzt, bis die Schwarte kracht. Geschenke werden feierlich überbracht. Das Brautpaar verspricht den Eltern, für sie zu sorgen. Damals war das ja noch so. Und überreichte ihnen symbolisch dazu eine Torte. Am Ende sind alle auf der Tanzfläche, auch die Alten. Es ist ein Fest der ganzen Gemeinschaft. Als Jesus mit circa 30 Jahren an die Öffentlichkeit tritt, so erzählt der Evangelist Johannes, besucht er nicht etwa zuerst ein Armenhaus oder ein Kinderheim oder veranstaltet eine riesengroße Evangelisationsveranstaltung. Nein, er geht zuerst mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit. Wow! Jesus geht erst auf eine Hochzeit. Er war ja eingeladen. Stellt euch das mal vor. So mancher strenge Pietist hat mit dieser Geschichte sowieso so seine Probleme. Jesus als Partyman. Aber diese eigentlich wichtige Geschichte steht nun mal in der Bibel. Schon zu unserer Zeit, als wir geheiratet haben, das war 1973, war eine Hochzeitsfeier so ganz anders, wie sie so heute üblich sind. Wir kommen ja aus einer Gemeinde und tanzen, war nicht üblich. Und ihr glaubt nicht, das geht. Wir haben so eine Hochzeit erlebt. Es war so. Als dann unser erster Sohn uns sich anschickte zu heiraten, kam er zu uns mit einem Gutschein in der Hand von einer renommierten Tanzschule in Moers. Kommentar: Es wird getanzt, wir heiraten, wenn wir heiraten, und dann müsst ihr mitmachen. Ich damals noch totaler Nicht-Tänzer. War erstmal leicht geschockt. Doch ich muss ehrlich zugeben, ich erinnere mich dann an die vielen Betriebsfeiern, die ich mitgemacht habe. Da gab es dann auch immer Tanz. Und man war derjenige, der vielleicht mit neidischen Augen so auf die Tanzfläche schaute. Alle sich vergnügten, nur man selbst saß mutterseelen allein am Tisch und hielt sich am Bierglas oder sonst wo dran fest. Aber heute, nach diesen Tanzkursen, da machen wir das gerne. Nicht immer sind Feiern ja immer mit einer Hochzeit zu begründen. Ihr könnt euch noch erinnern, vor einigen Monaten gab es ja das sogenannte G7-Treffen in Elmau. 500 Euro pro Nacht und pro Person in dem Hotel ist so ganz üblich. Und dann die opulenten Mahlzeiten mit mindestens 4 Michelin-Sterne. Unter dem ging es gar nicht. Oder die ersten Besuche von Amtsträgern in Politik und Kirche, die sind ja programmatisch. Wie viele Antrittsreisen bzw. Besuche hat unsere jetzige Bundesregierung schon unternommen, um sich im festlichen Outfit als die oder der Neue irgendwo in einem Land vorzustellen? Da werden keine Kosten und Mühen gescheut, denn man will ja zeigen, wer man ist oder was man hat, auch in der Politik. Jesus' Vorläufer ging zuerst in die Wüste. Er predigte Buße und Umkehr. Ich spreche von Johannes dem Täufer. Und er ging in die Wüste, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er dem Höchsten, dem Sohn Gottes, irgendwann mal begegnen wird, von dem er sprach. So geht es nicht weiter, predigte er. Kehrt um, lasst euch taufen. Das war seine Thematik bei seinen Auftritten. Er hatte die Zusage, dem Gott, Jesus vom Höchsten, einmal selbst zu begegnen. Und was tut Jesus? Er müsste ja nun das fortsetzen, was Johannes angefangen hat. Die Menschen zur Umkehr zu rufen. Sie ermahnen. Er hätte eigentlich einen bombastischen Auftritt. Es hätte eigentlich einen bombastischen Auftritt Jesu bedurft. Aber was macht Jesus, der von Johannes als der Mann Gottes angekündigt wurde? Der, von dem Johannes sagte, dass er nicht würdig wäre, ihm die Schuhe zu binden, der marschiert gleich durch zu einer Hochzeit. Er isst und trinkt und lacht was alles gemacht wurde, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch getanzt und feiert Gemeinschaft. Es ist nicht bekannt, was Johannes da vielleicht drüber gedacht hätte, aber das hätte ich gerne mal gewusst. Sein erstes Zeichen ist Programm. Unser Leben soll ein Fest sein. Ja, und das meint Jesus wirklich ernst. Auch heute, jetzt und hier. Wir reden doch davon, jeden Sonntag, wir feiern Gottesdienst. Und wenn wir Abendmahl haben, feiern wir Abendmahl mit Jesus. Ich glaube an Jesus und ich glaube an sein Programm, das Fest für uns. Das ist der beste Beweis, dass Jesus zwar der Sohn Gottes war, aber, und das ist ganz wichtig, er war auch Mensch damals. Mensch wie du und ich. Ich glaube an Jesus, der an einem Tisch sitzt, welcher sich unter Umständen vor dem vielen Essen biegt und jeder Platz ist besetzt und trotzdem ist vielleicht auf wunderbare Weise immer ein Stuhl für jemanden frei, der noch kommt. Na hör mal, höre ich dann schon wieder jemanden sagen, müssen sich denn gleich die Tische biegen von den guten Speisen, die auf dem Fest so aufgefahren werden? An der anderen Stelle dieser Erde wird gehungert. Das könnten Sprüche sein, die man zu hören bekommt, wenn man richtig feiert. Aber ich glaube, die wenigsten von euch, die irgendwann mal geheiratet haben, haben auf ihrer Hochzeit nur Haferflocken dargereicht. Ich glaube auch nicht, dass Jesus damals da wie ein Stockfisch gesessen hat und nur das Treiben beobachtet hat, so mit dem frommen Hintergedanken, gleich wirst du denen mal richtig die Meinung geigen. So geht das aber nicht. Wenn Jesus aufgestanden wäre und hätte dem Feierlichen eine Predigt gehalten, das wäre sicher in Anführungszeichen super gut angekommen. Er wollte feiern und niemandem das Fest verderben. Ich denke, er hat sich damals richtig locker gemacht und hatte auch Spaß. Er war vielleicht sogar begeistert von der Gemeinschaft. Ich glaube an Jesus, dass er den Wein beim Servieren ins Glas gluckert, genossen hat. Vor Freude, wie viele andere auch, und alles Bittere vielleicht mit hinuntergespült. Ich glaube auch an Jesus, der vielleicht die Polonaise auf der Feier, die lang und länger wird, angeführt hat, weil die ganze Welt sich anschließt und immer einer da ist, der die Hand ausstreckt und sagt, komm mit. Was ich an dieser Geschichte so super toll finde, ist, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Das wird so oft vergessen. Er wird glorifiziert mit Heiligenschein und allem Pipapo. Aber Jesus war Mensch. Er fühlte genauso wie ich. Er hatte Schmerzen genauso wie du und ich. Er weinte und er lachte. Alles ganz genauso. Ich glaube, das alles wird einmal kommen. Endgültig für alle. Nämlich die große Hochzeitsfeier. Und manchmal blitzt es ja auch schon mitten am Tag in unserem Leben auf. Manchmal möchten wir ja so richtig, und jetzt betone ich das Wort völlig anders, Hochzeit feiern. Aber immer wieder stürzt das Fest, also unser ganz persönliches Fest, also unser Hochgefühl ab. Und immer wieder holt uns unser alltägliches Leben ein. Damals, als Jesus auf der Hochzeit ist, ist plötzlich der Wein alle. Ausgerechnet das Getränk der Freude. Es ist, als ob beim Tanzen irgendjemand plötzlich den Stecker gezogen hat. Wo ist denn bei uns der, ich nenne mal das den Lebenswein, geblieben? Ist unsere Freude im Keller? Und das passiert auf dem ersten programmatischen Besuch Jesu. Für das Brautpaar damals war es eine Katastrophe. Wie sieht das denn aus? Der Wein ist alle. Haben wir da nicht richtig vorbereitet, uns vertan? Peinlich. Denkt mal an eure eigene Hochzeit zurück, macht schon vielleicht sehr lange her sein. Und Bier oder Sekt oder was immer es auch gab, wäre ausgegangen. Der eine oder andere würde noch sagen, ja, wir können ja auch mal mit Selters oder Apfelschorle feiern. Ich möchte die Kommentare nicht hören, welche die anderen Hochzeitsgäste loslassen würden, wenn dieser Fall einträte. Vielleicht würde einer der Brautführer noch schnell an die Tanke fahren und so die Restbestände, egal was, mitnehmen und holen. Alles, was so gerade greifbar ist. Für Jesus steht jetzt viel auf dem Spiel. Ist das so? Unser Leben ein Fest? Ist das so? Wir sind doch eher geneigt zu sagen, Jesus, guck dich doch mal um. Mein Leben erscheint gerade nicht als Fest, erscheint gerade alles zu kippen. Und in dieser Situation, wo der Wein alle ist, wo große Ratlosigkeit auftritt, da kommt Maria um die Ecke, Jesus Mutter. Sie haben keinen Wein mehr, als wenn Jesus nicht das schon bemerkt hätte. Ich glaube auch nicht, dass Jesus einer war, der in Sachen Abstinenz unterwegs war. Immerhin, als Randbemerkung, bei dem berühmten letzten Abendmahl gab es auch kein Selters, sondern Wein. Und bei jedem Abendmahl sind wir ja genauso gehalten, bei dem Schluck Wein, heute nimmt man ja Traubensaft, wegen einiger Menschen, die eventuell Probleme mit dem Alkohol haben. Aber auf jeden Fall steht drin im Text, und so war es früher, hatte man Abendmahl mit Wein gefeiert und mit seinem Blut verglichen. Jesus wird auch damals auf dieser Feier den einen oder anderen Becher Wein getrunken haben und fährt seine Mutter an, was willst du von mir, Frau? Man könnte meinen, Maria wollte ihm das Fest verderben. Und wie respektlos er seine Mutter anfährt. Da bin ich selbst noch mal drüber gestolpert, wie ich den Text las. Das fand ich schon heftig. Also wenn mir meine Kinder oder so, Vater oder sonst was sagen würden, anstelle des üblichen Papa. Da war aber dann noch der Nachsatz, den Jesus losließ. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Irgendwie ist dieser Satz bei dem ganzen Stress untergegangen. Irgendwie wollte er wohl nicht mit der Sprache raus. Und Maria ging auch überhaupt nicht auf den Satz ein, den sie wahrscheinlich erstmal sinngemäß gar nicht verstanden hat. Und im Gegenteil, sie sagt nur zu den Dienern, zu den Kellnern oder Hausangestellten, macht alles, was der sagt. Sie hat Jesus unter Druck gesetzt. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Welche Zeit meint er denn? Ist denn seine Zeit bei uns schon angekommen? Wir gehören zu denen, die Jesu ganze Geschichte kennen und wissen, was er damit meinte. Natürlich sein Handeln und Reden auf dieser Erde, letztendlich dann sein Tod für uns. Seine Zeit hat jedenfalls bei uns schon lange angefangen. Sehen wir das auch so? Oder auf was warten wir denn von ihm noch? Bei Jesus war jetzt Genuss angesagt. Er wusste, wovon er sprach, und er wusste noch, was vor ihm lag. Einfach nur feiern. War das so? War er sich der Situation genau bewusst? Eigentlich war das doch eher der Beginn seiner Zeit. Und er wusste wohlweislich, was auf ihm zukam. Aber dann verwandelt Jesus vielleicht etwas widerwillig, aber letztendlich doch das Wasser in diesen Krügen zu Wein um. Stellt euch mal vor, 600 Liter Wein. Wer soll das denn alles trinken? 600 Liter Alkoholiker. Da müssen sich auch heute noch die Gäste auf einer Hochzeit ganz schön die Lampe vollschütten, bis sie das Zeug alles weg haben. Und dann kommt noch dazu, wir wissen noch mal gar nicht, wie viel die vorher schon getrunken hatten. Ich gehe mal davon aus, dass entweder der Bräutigam sich verkalkuliert hat oder wirklich die Hochzeitsgemeinschaft ordentlich getrunken hatte. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Orientalische Hochzeiten waren nicht nur an einem Tag, sondern mehrere Tage. In der Geschichte steht nicht, dass Jesus da irgendeinen Wein hergezaubert hat, so wie das letzte von der Tanke um die Ecke. Nein, der Wein war noch köstlicher, wie den der Bräutigam besorgt hatte. Und das ist doch ein Zeichen für uns, das müssen wir uns mal bewusst machen. Jesus will das Beste für uns und nicht irgendeinen Fusel, den er uns vorstellt, sondern das wirklich Beste. Und Jesus hat sich bitten lassen. Genau das ist es. Er möchte gebeten werden. Für manch einen im Leben, der mit Jesus in Kontakt gekommen ist, ist dann plötzlich die Post abgegangen. Nicht wie auf einer Hochzeitsfeier, sondern sein Leben hat sich vollständig geändert. Jesu Mutter traute ihm anscheinend alles zu. Ich möchte nicht wissen, und da steht ja nichts von in der Bibel, außer die Geschichte, wo Jesus 12 Jahre alt war und im Tempel war und sie mussten zurück, um ihn wiederzuholen, weil er sich nicht zur Familie gehalten hatte. Ich möchte nicht wissen, wie der Alltag so zu Hause bei Maria, Josef und Jesus abgegangen ist. Jesus war schon etwas Besonderes. Also, Maria traute ihm alles zu. Und der Wein war köstlicher als alles andere. Die Diener, wie die den Wein probiert haben, sind aus allen Wolken gefallen. So einen guten Wein haben die noch nie getrunken. Wie ist denn das möglich? Wann haben wir denn bemerkt, zuletzt mal persönlich, dass Jesus das Beste für uns will? Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ein Freund von mir hat mir neulich in einem Gespräch von einem Mann erzählt, ich weiß nicht, ob er den kennt, der hieß Waldemar Grab. Waldemar Grab ist ein begnadeter Klavierspieler, der wie bekannt ist wie ein bunter Hund. Ich kannte ihn nicht, aber er hat zum Beispiel in der Fernsehserie Das Traumschiff, wenn Klavier gespielt wurde, war er immer der Pianist. Oder bei großen Festivitäten, wo Regierungsmitglieder anwesend waren, hat er Klavier gespielt. Und dieser Waldemar Grab hat genau das erlebt. Als er Jesus kennenlernte, er ist aus allen Wolken gefallen. Und ich habe mir kürzlich im Internet mal ein Interview mit ihm angehört. Was der Mann alles erlebt hat, ist unglaublich. Könnt ihr mal gucken, bei ERF gab es dieses Interview mal zu sehen. Das war schon erstaunlich. Aber das war einer, der hat sein Leben um 180 Grad gedreht. Der ist wirklich aus allen Wolken gefallen. Sein Leben war berauschend. Genügend Geld. Er war bekannt, er war beliebt. Und dann begegnete ihm Jesus. Jesus war sicherlich nicht einer, der diese rauschende Hochzeitsfeier stören wollte. Niemand hat gemeckert, nur eben der kleine Schock am Rande, der Wein ist alle. Und ein kurzer Moment wahrscheinlich, der dem Gastgeber vielleicht eine Ewigkeit vorgekommen sein muss. Doch Jesus ist kein Spielverderber. Und das will auch heute nicht sein. Und ich hoffe, wir sind noch geschockt, wenn unsere Beziehung zu Jesus plötzlich abbricht. So, als wenn es plötzlich nicht mehr weitergeht. Wie eben damals die Ebbe in den Weinfässern oder Krügen. Grundsätzlich möchte ich mal sagen, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, Jesus hat zwar auch Wein getrunken, aber ich bin heute nicht hier und möchte das nicht unterstützen oder möchte niemandem den Alkoholgenuss legalisieren. Es steht ja nicht im Text, wie viel schon berauscht war, bevor der Wein zur Neige ging. Außerdem war ja damals Wein eigentlich ein Altersgetränk. In südlichen Ländern, fahren wir nach Griechenland, Türkei oder sonst wo im Urlaub, überall gibt es immer Wein. Natürlich kann man auch manchmal von eigenem Glaubensleben berauscht sein. Ich sprach vorhin mal von dem sogenannten Hochgefühl. Als ich 20 Jahre alt war, hatte ich auch mal so ein Hochgefühl. Ich hatte tatsächlich diesen Gedanken, mal Pastor zu werden. Grund, wir hatten einen Seminarist in unserer Gemeinde in Hamburg. Und der hatte eine 12-seitige Gitarre, habe ich bis dahin noch nie gesehen. Ich war total begeistert. Und der Mann hatte was zu sagen, den kennt ihr sicherlich auch noch. Das ist der heutige, ich weiß nicht, ob er noch lebt, Manfred Priebe. Das war eine Hochzeit. Man las plötzlich ganz eifrig in der Bibel. Man war total begeistert von dem. Man hatte aber nur ein Gefühl. Deswegen glaube ich auch das. Wenn unsere Krüge leer sind und der Wein alle, wenn die Musik wieder stockt und in Trauermärsche verfällt vor den Trümmern zerschossener Häuser und den Trümmern menschlichen Lebens, dann lässt Gott sich anrühren. Wie sagte ich vorhin? Jesus will gebeten werden. Ich wiederhole den Satz nochmal. Deswegen glaube ich auch das, wenn unsere Krüge leer sind und der Wein alle, wenn die Musik wieder stockt oder in Trauermärsche verfällt, vor den Trümmern zerschossener Häuser und den Trümmern meines Lebens, dann lässt Gott sich anrühren. Den kleinen Unterschied habt ihr gemerkt. Ich fragte vorhin menschlichen Lebens, beim zweiten Mal meines Lebens. Dann wird es persönlicher, denn Gott spricht uns persönlich an. Haben wir das vergessen? Ja, unser Leben ist wohl ein Fest, aber nicht immer. Und da haben diejenigen, die anfangs vielleicht gedacht haben, aber jetzt machen wir einen Punkt, mein Leben ist nicht ein Fest zurzeit, haben natürlich recht. Es stimmt, aber was ist denn auch 20 oder 30 Jahre später noch da von dem rauschenden Hochzeitsfest? Es sind Erinnerungen und wahrscheinlich Bilder, die wir noch haben. Und wenn ich zum Beispiel heute meine Hochzeitsbilder anschaue, dann kann ich nur den Kopf schütteln, wie bin ich denn damals rumgelaufen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der sein jugendliches Aussehen als Katastrophe empfindet. Aber ist nach 50 Jahren noch die Bindung zur eigenen Frau so wie damals? Ich sage jetzt was Gewagtes, sicher nicht. Auch bei mir nicht. Jutta sitzt hier. Aber mir hat einmal mal einer einen ganz wichtigen Satz gesagt. Der Lack ist ab, aber die Grundierung ist super. Genau das ist es. In so mancher schwierigen Situation stellen wir ja Gott oft die Frage, wo bist du? Ich spüre dich nicht mehr. Mein Leben ein Fest, dass ich nicht lache. Jesus und später die Apostel versprechen uns in so vielen Versen in der Bibel, dass wir einmal in einem ganz großen Fest teilnehmen dürfen. Zusammen mit Jesus an einem Tisch. Wir glauben doch an die Ewigkeit bei Gott. Vorhin habe ich von einer Polonaise gesprochen, die möglicherweise Jesus angeführt hat, wer weiß. Zu einer Musik wird eben auf einer Feier durch den Saal gewandelt und mit dem Ziel, immer mehr dabei mitzunehmen. Man reicht den Gästen am Tisch im Vorbeiziehen die Hand, um sie mitzunehmen, um sie aufzufordern. Und Jesus ist genau der, der das Gleiche täglich mit uns tut, in unserer sogenannten Lebenspolonaise. Wir sollen ansteckend sein. Wir sollen andere einfach, in Anführungszeichen, einfach mitnehmen. Andere überzeugen, dass das, was wir da gerade tun, etwas Schönes ist. Etwas, was die Gemeinschaft fördert. Und hier habt ihr und haben alle Gemeinden etwas ganz Großes, die größte Möglichkeit, die man sich nur vorstellen kann. Ihr bietet Gemeinschaft an, mit euch und mit Jesus. Und das schaffen wir nur, wenn unsere Glaubenshaltung intakt ist. Auch wenn euer Gemeindeleben und auch bei uns in der Gemeinde das Leben intakt ist. Auf einer Hochzeit kommt es vielleicht mal vor, dass Streit auftaucht. Aber in den Gemeinden, weiß ich zumindest von unser, gibt es immer Situationen, wo man unterschiedlicher Auffassung ist. In der Ewigkeit werden wir eine Feier der Superlative erleben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ist Jesus nun einer, der mein Feiern hier jetzt stören will? Mit ernsten und ermahnenden Worten? Eigentlich nicht. Denn eines ist wichtig. Wir müssen diese Einladung Jesu mit ihm zu feiern annehmen, wie eine Einladung zu einer Hochzeitsfeier. Er darf gebeten werden, auch mit dabei zu sein. Wenn ich eine Einladung ausschlage, dann hört man oft andere sagen, da hast du aber was verpasst. Ich stelle bei uns in der Gemeinde fest, dass nach Corona vielleicht manchmal Bibel-TV am Sonntagmorgen auf dem Sofa mit Beine hoch vielleicht schöner ist, als in die Gemeinde zu gehen. Aber ihr solltet merken, dass ihr, wenn ihr nicht in die Gemeinde geht, dass ihr was verpasst. Nämlich die Gemeinschaft untereinander, die man am Fernsehen nicht haben kann. Und dann könnt ihr auch sagen, es war so toll. Auch wenn ihr immer nicht die dollsten Gottesdienste seht, darauf kommt es vielleicht gar nicht an. Aber die Gemeinschaft unter euch, darauf kommt es an. Und dieses Hochgefühl kann durch Gemeinschaft wirklich wachsen. Und das könnt ihr weitergeben an diejenigen, die habt ihr ja vor, wieder so eine Art Café zu machen, die dann dabei sitzen können. Das sollte niemand von uns wollen, die entscheidende Feier zu verpassen. Und Jesus will für uns das Allerbeste, wie der beste Wein, den er am Schluss ausgeschenkt hat. Und ich möchte euch Mut machen. Für uns ist genauso wie auf dieser Hochzeitsfeier, das Beste kommt zum Schluss. Amen.